Ja, jetzt war von Ihnen noch, wir waren mittendrin in der Frage, nicht? Als ich so gesehen habe, oder mach einfach ich weiter, ich habe eine Brille. Ich glaube, dann sehe ich schon mal mehr. Ich wollte nämlich zum Heiligen Geist noch was sagen. Und zwar zu dem Punkt, dass es ja heißt in der Verkündigung, dort bei Lukas, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten oder so, wo man dann lesen konnte, sowohl bei Eugen Drewermann wie bei Uta Ranke-Heinemann, die finde ich ja noch schlimmer, dass dann so die Rede war von ägyptischen und griechischen Vogelhochzeiten oder so Geschichten. Nicht? Als wäre das also so etwas, wie wir kennen, Leda und der Schwan oder so ähnlich. Nicht? Während, ja, welche Funktion hat denn der Geist in der Trinität? Und das macht der Richard von St. Victor sehr deutlich. Der sagt, der Vater ist der, der gibt und zwar alles gibt. Das ist der schlechthin Gebende. Er ist der ursprunglose Ursprung in Gott. Angefangen hat ja Gott überhaupt nicht, davon haben wir schon gesprochen. Es gibt zwei Dinge, so hatte ich ja gesagt, die können nicht anfangen und nicht aufhören, das ist Gott und das Nichts. Wenn Gott nicht da ist, wie soll er dann anfangen? Dann ist er durch wen angefangen und dann ist er nicht mehr absolut. Also das absolute Sein oder das absolute Nichts gibt es entweder nie oder immer. Das ist schlechterdings absolut. Wenn es irgendwann nichts gibt, dann gibt es immer nichts. Denn von nichts kommt nichts. Und wenn es das Absolute gibt, dann hat es das schon immer gegeben. Es gibt auch die eine oder andere Kirchenlied, wo es verkehrt klingt, wo man dann so hört, Gott schafft sich oder so ähnlich. Wie soll er das, wenn er nicht da ist? Oder die neuzeitliche Gottesname aus einer Schlamperei von Descartes entstanden, causa sui, das gibt es in der klassischen Metaphysik nicht. Causa ist das, was ein Mögliches wirklich macht. Causa ist etwas, was ein Mögliches wirklich macht. Wenn ich selber nur möglich bin, kann ich mich nicht wirklich machen. Das leuchtet eigentlich ein. Deswegen haben die Alten unterschieden zwischen Ursache, Causa, lateinisch, griechisch Aitia, und zwischen Prinzip oder Ursprung, griechisch Archae. Das ist etwas, man kann da sagen, Gott ist Grund seiner selbst. Aber man kann, und Prinzip seiner selbst, man kann nicht sagen, er ist Ursache seiner selbst. Denn Ursache ist, wie gesagt, etwas, was ein Mögliches wirklich macht. Das hat aber Descartes, das hat auch sofort, er hat das in Meditationis geschrieben. Und die hat er ja verschickt an eine Reihe von Freunden und die haben ja geantwortet. Und die volle Ausgabe der Meditationis ist eben nicht so ein schmales Büchlein, sondern ist so dick, weil er nämlich 6 Reihen von Einwänden dagegen gekriegt hat von verschiedenen Gruppen und hat die beantwortet. Und in der vollen Ausgabe der Meditationis haben sie dann eben so ein Band, sie haben vorne also die Meditationis und dann haben sie die 6 verschiedenen Einwände, Gruppen mit seinen Antworten. Und da ist gleich bei den ersten Einwänden ist einfach schon ein sauberer Scholastiker dabei und sagt, wie kannst du so ein Zeug schreiben wie im Causa Sui, nicht? Und dann sagt er, ja, ich mache das eben nicht so genau, ich meine mit Causa einfach nur, dass es darin gründet. Und das hat dann Spinoza übernommen und für Spinoza gibt es überhaupt nur eine Substanz. Für Descartes gibt es eben mehrere Substanzen, nämlich Gott ist eine Substanz, unsere Seele ist eine Substanz, ein Denkding, res cogitans, und unser Leib ist eine Substanz, nämlich ein res extensa. So kennt er drei Substanzen, der Descartes. Das verbessert dann der Spinoza, weil er sagt, Substanz heißt für mich nicht irgendwie was stehen, sondern das, was sich ganz und gar aus sich selbst erklärt, was nichts anderes braucht. Und dann ist klar, dass es davon nur eine Substanz geben kann, Deus sive natura, Gott oder eben die Natur. Und wir sind da nur Momente dran. Und von dort her hat sich das in der Neuzeit eingebürgert, bis zu diesem berühmten Satz von Heidegger, der ja immerfort zitiert wird, wo er gesagt hat, vor der Causa Sui kann der Mensch nicht beten und tanzen. So in seiner Kritik an der Metaphysik. Der hat den Ausdruck schon übernommen. Kein klassischer Metaphysiker hat von Causa Sui geredet. Nicht? Sondern wenn, muss man sagen, Principium Sui oder Ratio Sui, nicht? Das dorthin gehört. Das war also der Punkt, dass man das nicht sagen kann. So, und was jetzt also nun, jetzt ist also diese Absolutheit da, was sind also jetzt die Personen in Gott, die sind, das war der Ausweg, auf den man dann ja kam, Thomas sagt das, sie sind subsistente, also substanzielle Beziehungen, Bezüge. während wir Beziehung nur als zusätzliche Eigenschaft und Zustand an uns kennen. Die Dinge, wir haben ja alle zwei Seiten an uns. Es gibt das Was-Sein, das in sich stehen, man könnte sagen, der Bestand. Das heißt Hypostasis im Griechischen und Substantia im Griechischen, wörtlich das, im Lateinischen, das Darunterstehende. Das Darunterstehende. Und dann gibt es das Wort Akzidenz, das heißt das Zufallende, die Eigenschaft, der Zustand. Das eine wäre der Bestand und das andere wäre der Zustand, könnte man so sagen. Und jetzt sind bei uns Beziehungen Zustände. Also wir existieren und dann haben wir nachträglich nochmal Beziehungen zu anderen. Die Beziehungen selber sind keine Gegenstände, sondern die sind, ja, was sind die jetzt? Das ist das große Problem. Eine Eigenschaft ist es ja nicht, weil es was ist zwischen uns. Einer meiner Lehrer, wo das Bild hängt, auch da, wo da die Großen von der Hochschule da hängen, das war der Pater Brugger, der hat den Vorschlag gemacht, von einem esse cum zu reden, also einen Zustand einzuführen, der ein gemeinsamer Zustand ist. Klassisch ging das nicht. Natürlich kann man sich anstecken an Begeisterung und eine Menge kann toben oder schreien oder so herum, aber das hieß metaphysisch für die Leute immer, jeder Einzelne ist jetzt in diesem Zustand der Ekstase. Also es gibt keine gemeinsamen Eigenschaften, sondern die Eigenschaften gehören immer, das Wie-Sein, zu einem bestimmten Subjekt. Und er hat gesagt, sollte man nicht im Blick auf das Miteinandersein sowas vorschlagen wie ein esse cum, ein gemeinsames Akzidenz. Das haben aber die Kollegen nicht mitgemacht. Heute macht ja sowieso niemand mehr Scholastik, nicht? Also so, wo man das so hört. Aber da ist halt schon damals stecken geblieben mit diesem seinem Vorschlag, ein Essekum zu bilden. In Gott selber gibt es natürlich keine Zustände, sondern der ist ja schlechterdings eins. Thomas kommt aber dann auf die Idee zu sagen, die Personen sind subsistierende, substanzielle Bezüge. Der Vater ist keinen Moment da ohne Sohn. Oder ohne auf den Sohn bezogen zu sein. Das ist der Punkt. Sondern er ist ganz und gar derjenige, der hat und gibt. Er verschenkt sich ganz. Der Sohn empfängt alles, auch sein Geben. Darum ist der Sohn der, der empfängt und gibt. Und der Geist ist der, der sein Empfangen schenkt. Der ist die Person des reinen Empfangs. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, er ist so gewissermaßen das Ohr in Gott. Das Wort muss ja irgendwo ankommen. Wobei eben Empfangen, über das Medium haben wir schon öfter geredet, nicht dasselbe ist wie passiv. Das ist, weswegen die Leute das nicht wollen, mit Hören und Empfangen, weil die sagen, das ist so passiv, überhaupt nicht passiv. Es ist ein Medium und ich behaupte, das habe ich ja immer dazu gesagt, dass dieses Medium mehr Aktivität verlangt als das Aktiv. Mein Beispiel war, ich kann immer noch reden, auch wenn ich todmüde bin, aber längst vorher schon nicht mehr vernünftig zuhören. Also Hören ist belastender, schwieriger. Sie haben ja den schwierigeren Teil als ich. Ich weiß ja so ungefähr, was ich sage, nicht? Hoffentlich, halbwegs, nicht? Und Sie können sich nur wundern, also, das so sieht, nicht? Also, ich meine, Medium ist aktiver, leistender, wenn man das so männlich ausdrücken sollte, als das aktiv sogar. Wir haben im Deutschen keine Form dafür, wir müssen das mit lassen ausdrücken. Ich lasse mich ergreifen, ich lasse mich überzeugen, ich lasse mich überreden. Aber wir haben mediale Wörter, zum Beispiel dulden. Sie können einen anderen Menschen leiden machen, aber Sie können niemand dulden machen. Das ist seine Sache, ob er, wenn Sie ihm leiden machen, das duldet oder nicht. Das ist also ein mediales Wort, dulden. Wir haben keine Grammatik dafür. Im Griechischen gibt es dafür eine eigene Konjugation. Das ausdrücken, das finde ich ganz wichtig mit diesem Medium. Und dazu gehört für mich also hören, empfangen. Das sind alles so Formen, ich öffne mich für, ich lasse mich bewegen oder bestimmen. Bitte?
Ja, wie ist das mit der Beziehung in Gott? Gott derselbe in mir und Gott derselbe eine in dir?
Ja. Da sind wir ja am Ende mit dem Reden, deswegen hat ja schon, führt der Paulus, spricht von beidem, er spricht von en Christo, also wir sind in Christus und wir sollen ihn anziehen und dann spricht er wieder davon, dass Christus in uns ist. Und dasselbe wird von Gott gesagt, dass wir in Gott sind. Gott ist der Ort für alles. Ort ist ein alter jüdischer Name für Gott auch, Makom, der Ort. also in der, in dem wir uns bewegen, leben und sind, zitiert Paulus ja in Athen, nicht? Dieses Wort dort. Und zugleich ist er natürlich auch in uns. Das lässt sich eben so nicht ausdrücken. Man hat schon, packen wir auch nicht. Augustinus schreibt mal an einer Stelle, er hat so das Problem gehabt, ist dann eben in einem Elefanten mehr Gott als in einem Spatzen, nicht? Und dann ist mir aufgefallen, nein, wenn ich jetzt mir Gott als Wahrheit denke, 2 mal 2 ist im Spatz, ist im Elefant nicht mehr 4 als im Spatzen. Also die Wahrheit hat eine andere Art von Ausdehnung, als wir uns Ausdehnung vorstellen. Seele ist nicht ein Gas, das sich da in uns verteilt. Und wenn wir größer sind, ist dann also mehr verteilt oder weniger verteilt. Das sind eben Bilder, die nicht passen. Sondern ich müsste hier an sowas denken wie die Wahrheit von Sätzen. Das finde ich schon gut, diesen Hinweis von Augustinus. Denn 2 mal 2 ist überall 4. Ob im kleinen Zeh oder in der Nase. Es gibt keinen Ort, wo 2 mal 2 nicht 4 ist. Und so müsste ich das also dann denken und in dieser Gegebenheit. Und dass keiner von uns richtig denken kann, da komme ich jetzt nochmal auf das Nicht-Andere zurück. Warum ist das so wichtig mit dem Nicht-Anderen? Wenn Gott ein Anderer wäre, wäre das ja unglaublich, dass er dauernd uns da anguckt. Das ist ja Big Brother watching me, nicht? So wie der Hiob ja auch mal zwischendurch sagt, guck mal weg, damit ich die Spucke runterschlucken kann. Das wäre völlig unerträglich, wenn wir ständig da überwacht würden oder so. Das geht nur, wenn man sagt, nein, er ist der Nicht-Andere zu mir. Ich bin der Andere zu ihm. Aber er ist der Nicht-Andere zu mir. Und das war dieser große Einfall, über den der Nikolaus von Kues so stolz war. Also wenn man das malen müsste, müsste man also so malen, dass von der einen Seite sieht so aus und von der anderen so. Also wir Menschen sind füreinander andere. A, B, C, und sind nochmal andere zu Gott. Aber Gott ist weder ein anderer zu uns, noch so zu uns anders, wie wir die anderen anders sind. Er ist der schlechte Nicht-Andere. Sie haben das als Vergleich, wenn Sie jetzt mal bei uns nicht an unseren Körper denken, sondern an unseren Leib, dann kann man schon sagen, wie Pater Heffner sagt, ich sage das eigentlich nicht so, aber Pater Heffner hat es immer so gesagt, ich bin mein Leib. Aber auch er sagt nicht, mein Leib ist ich. Ja? Also im einen Sinn, ich bin der Nicht-Andere zu meinem Leib, aber der Leib ist von sich her ein anderer zu mir. Das Wort, der Gedanke ist nicht das andere zum Wort, aber das Wort ist das andere zum Gedanken. Denn ich kann zu einem Gedanken versuchen, das richtige Wort zu finden. Also wenn uns ein Wort, so ein Gedanke durch den Kopf geht und wir sagen ihn uns nicht, ist er schwupp auch weg. Wir müssen uns ihn wenigstens selber sagen. Aber was wir da sagen, ist schon nicht mehr unser Gedanke, sondern ist schon eine Möglichkeit, ihn auszudrücken. Der kann treffender sein oder weniger treffend. Das Assoziationsfeld kann größer oder kleiner sein. Klar? Nicht? Ist doch so. Also gibt es ja einen Unterschied. Das Wort ist was anderes als der Gedanke, aber das Wort ist das Da des Gedankens. Und der Gedanke ist nur im Wort da. Also der Gedanke ist nicht der andere zum Wort. Das klingt, also für so flache Logiker, Hegel würde sagen, für den normalen Verstand klingt das eben komisch. Aber für die Vernunft ist das klar, dass es sowas gibt. Und das brauchen wir hier auch in unserem Verhältnis von Gott zu uns. Der Fichte sagt eben, Gott ist das Sein und wir sind sein Bild. Und jetzt Bild, ganz strikt gedacht, ist Bild, heißt ja nicht der Rahmen oder das Glas oder die Farbe. So ein Bild heißt das reine Dasein, das reine Sich-Zeigen. Und da kommt jetzt wieder nochmal ein ärgerlicher Punkt hinein. Wenn Sie in die Einheitsübersetzung gucken, Anfang Kolosserbrief, dann lesen Sie dort drin, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Vaters. Ich frage mich immer, was die Leute sich da gedacht haben, die diese Übersetzung gemacht haben. Wie kann es zu einem Unsichtbaren ein Ebenbild geben? Von einem Unsichtbaren kann es nur ein Bild geben. Und das nennt der deutsche Idealismus Erscheinung. Erscheinung ist die Versichtbarung von Unsichtbarem, aber nicht ein Abbild von einem Urbild. Und deswegen müsste das da heißen, er ist das Bild des unsichtbaren Vaters, aber nicht das Abbild oder Ebenbild des unsichtbaren Vaters. Und wir laufen doch auch nicht rum als die Passbilder des lieben Gottes, aber die Theologen reden immer von Ebenbild Gottes. Nein, wir sind Erscheinung seiner. Da liegt mir aus vielen Gründen dran. Zum Beispiel an dem Grund, dass ein Abbild ein Ersatz ist. Wenn das Original da ist, brauche ich mir nicht das Abbild anzugucken. Das steckt in der Brieftasche oder steht auf dem Büroschreibtisch oder so. Erscheinung ist die Weise, wie jemand da ist, Abbild, wie jemand vertreten wird. Abbild ist ein Ersatz, so wie die Franzosen seit dem Ersten Weltkrieg von Ersatz sprechen, mit dem deutschen Fremdwort. Das ist Ersatz statt der Realität. Aber Erscheinung ist die Weise, wie einer da ist. Im Bild. Also Bild ist was anderes als Abbild und Ebenbild. Und deswegen, das führt der Fichte, manchmal sagt er auch einfach das durch. Ja?
Ich habe so einen gewaltigen Satz, als Kardinal Ratzinger im Dom war. Gott kommt zu den Menschen nur durch den Menschen.
So ist es. Das wäre genau dieses durch. Und wie denke ich jetzt das durch, so dass der Mensch gewahrt bleibt? Das war ja mein Ausgangspunkt, wenn ich das so in dem normalen Sinn male, dann steht er entweder davor und deckt zu oder er löst sich auf oder so ähnlich. Wie halte ich das fest? Und deswegen finde ich, das kommt ja vom Vater Unser in dem katholischen Gottesdienst vor, da heißt es ja durch ihn, mit ihm und in ihm. Und da finde ich das Wichtigste, das mit. Weil er unser Bruder und Herr ist, um es so auszudrücken. Ne? Dieses mit ist das eigentlich christliche Wort und dass wir damit hineingenommen werden. Also hier, er ist der Nicht-Andere zu uns und er ist nicht so zueinander, zu uns so anders, wie wir anders sind. Wir sind anders zu ihm, aber er nicht zu uns. Man kann es nur so andenken oder so. Ne? Aber hier gilt eben dasselbe, kann man das überhaupt sagen? Und wo der Thomas gesagt hat, das muss man ganz lassen, wo ich sage, warum soll man das ganz lassen? Warum soll man da nicht drüber nachdenken können?
Mit dem Heiligen Geist gibt es mir jetzt ganz spontan eingefallen, da gibt es so gestern dieser Steinbrast, der hat Common Sense, also dieses englische Common Sense, der hat irgendwo mal geschrieben, am Punkt ist ja mal eine gute Übung, überall dort, wo Heiliger Geist steht, Common Sense zu denken, in den schillernden Begriff, den es
so ist es,
im Englischen hat.
Das geht für mich in dieselbe Linie, also das trifft etwas an ihm. Das heißt, der Geist ist bei uns, was sagen die Kirchenväter und so heißt es auch im Text, die sagen also entweder er ist die Liebe zwischen Vater und Sohn oder er ist der Kuss oder er ist das Band und dann kommt auch, dass er uns geschenkt wird. Also wir sagen, er ist die Gabe und nicht der Geber. Also er wird uns gegeben vom Vater und vom Sohn und da gehören dann diese Common Sense Sachen hin. Aber dass er wirklich uns besucht, das ist ja der Punkt, das ist auch durch Karl Rahner erst wieder so ins Bewusstsein gekommen, er spricht von der ungeschaffenen Gnade. Das ist auch so ein wichtiger Punkt unter den Christen, also zwischen Katholiken und den Christen der Reformation, dass die Katholiken sehr stark betont haben, bei der Gnade und bei der Erlösung, dass das etwas an uns, an unserem Zustand ändert, was ja auch stimmt. Also derjenige, der jetzt befreit und erlöst ist, an dem hat sich selber was geändert. Zustand heißt auf Lateinisch Accidens, also dieses Fachausdruck, der dorthin gehört. Und Luther schreibt ausdrücklich in einem seiner Texte, die Gnade ist an uns nicht wie die grüne Farbe auf dem Brett. Es ist richtig, dass die katholische Tradition betont, es hat etwas mit uns selbst zu tun. Das ist richtig. Aber ist das Bild richtig, wenn ich sage, es ist bloß jetzt, ich bin da eingefärbt. Umgekehrt haben deswegen jetzt die Katholiken gedacht, und so habe ich es auch noch in der Schule gelernt über die Evangelischen, dass bei denen heißt es, Gott tut so, als wären wir wieder anständig. Also wir sind es eigentlich nicht, aber er behandelt uns mal so. Während wir sagen, nein, wir sind anständig gemacht. Wir sind aus dem Tod wieder lebendig gemacht. Und diese Formel, gerecht und Sünder zugleich, das ist eben evangelisch, aber das ist katholisch nicht gut. Rahner hat schon einen berühmten Artikel geschrieben, wo er das auch sagt, man kann das auch katholisch sagen. Also simul justus et peccator. Gerechtfertigt und getauscht, aber die Katholiken wurden das Misstrauen nicht los. Das ist bei denen nicht so ganz ernst gemeint. Also Gott tut so, als ob, und wenn Gott natürlich so tut, als ob, dann ist es ja auch irgendwie schon so. Aber wirklich ist es nur bei uns, weil wir sind wirklich jetzt ein grünes Brett. Und da sagt jetzt der Luther, und das finde ich völlig richtig, er sagt, nein, diese Erlösung kommt ab extra. Und dafür habe ich kein anderes Wort gefunden für mich, ich nenne das Prädikat. Also ich bin geliebt von jemandem. Das kann ich nicht sagen, das ist eine Eigenschaft. Also Eigenschaft ist mein Geschlecht, meine Körpergröße, mein Körpergewicht, das sind Eigenschaften. Aber geliebt sein, gemocht sein, ist keine Eigenschaft. Oder geschätzt werden oder so. Das kommt mir ab extra zu. Und da übernehme ich den lutherschen Ausdruck und finde, wir könnten uns da auch vertragen und müssten nicht wieder mal jeder was wegstreichen, damit dann irgendwie so ein Rest übrig bleibt, sondern wir können beide unsere Fülle einbringen. Ich sage, du hast recht, das kommt von außen. Ich werde gerufen von Gott, so bin ich da, ich werde von ihm gewollt, ich bin von ihm erlöst worden und so, und alles ab extra ausdrücke. Und dann sage ich dir, dass das noch ein bisschen deutlicher rauskommt. Ich gebe zu, das mit der grünen Farbe auf dem Brett ist nicht so schön. Trotzdem müsstest du mir abnehmen, dass das auch mich ändert. Ich bleibe nicht einfach so, wie es ist und bloß von außen ein Etikett drauf gemocht. Nicht? Sondern das bestimmt mich durch und durch. Und dann könnten wir uns beide hier treffen. Das wäre der Punkt, um den es mir hier ginge.
Verwandelt wie Wasser.
So ist es, so ist es. So könnte man sagen. Nicht? Ja. Nicht? Dass wir da wirklich, also wir bleiben, also die wir sind, aber wir sind selber gut gemacht, aber von außen. Und anstatt das so zu trennen und zu sagen, wenn ich nämlich verwandelt bin, meine Verwandlung ist eine geschaffene Wirklichkeit. Jetzt geht es aber um die ungeschaffene Gnade, die Rana wieder stark gemacht hat. Und da bezieht er sich auf Worte aus den Abschiedsreden, wo Jesus sagt, wenn einer Gott liebt, dann wird er auch von Gott geliebt und dann werden wir zu ihm kommen und Wohnung nehmen. Das ist, wo dann Paulus schreibt, dass wir Tempel sind des Heiligen Geistes und der Heilige Geist ist ja nie alleine da. Also wir sind nochmal auch Wohnung Gottes. Nicht bloß durch Gott irgendwie heilig gemacht. Heilig heißt ja zu Gott gehörig gemacht. Nicht? Also heilig ist ein Wort für Gott gehörig. Sacrificium heißt heilig machen. Also wenn ein Gegenstand da geopfert wird und hingegeben wird, wird er in Gottes Bereich versetzt. Sacrificium, er wird Sazer gemacht. Also heilig heißt gottgehörig und göttlich. Wir denken heute da an Moral oder so etwas. Das ist nicht der ursprüngliche Sinn. Und der ursprüngliche Sinn heißt diese eigenschaftliche Fremdheit und Wirklichkeit Gottes selber. In diesen Bereich geht das hinein. So, und jetzt hat Rana wieder stark gemacht. Das hat die Scholastik vergessen in der Neuzeit, das war nicht da. Da hat man nur geredet, dass wir begnadet sind, verwandelt sind, verklärt sind, was man alles sagen kann. Aber man hat nicht gesagt, dass er in Person in uns wohnt. Natürlich wurde das auch mal irgendwo gesagt, mit der heiligmachenden Gnade, dass das das Leben Gottes ist. Aber dass er wirklich, wie das da steht, bei Jesus ganz und gar in uns Wohnung nimmt. Deswegen sagt der Paulus, ihr müsst da anständig umgehen, ihr müsst mit dem anderen anständig umgehen, denn in dem ist Gott gegenwärtig und so. Und zwar über das hinaus, was er in jedem Gegenstand ist. Das hat die Metaphysik immer gesagt, Gott steckt in allem drin, weil das ja selber gar nicht da wäre, wenn es nicht von ihm gewollt und getragen würde. Aber hier kommt nochmal das Besondere dazu, bei den Personen, die jetzt also getauft, also in der sogenannten heiligmachenden Gnade, das heißt von diesem inneren Leben Gottes erfüllt sind. Und dann sind das alle drei Personen. Und darum bin ich jetzt wieder bei meinem Wort, ungeschaffene Gnade. Also es gibt eine geschaffene Gnade. Wenn ich gerechtfertigt werde, dann ist mein Gerechtfertigtsein ein Zustand meiner. So wie wenn ich also mich schwer verfehlt habe und dann gebeichtet habe, also dann ändert sich mein Zustand. Das ist ein Geschaffenheitszustand, das ist ein Zustand, also ein Akzidenz. Aber hier geht es nicht um das Akzidenz, sondern hier geht es darum, dass Gott selber in uns da ist. Deswegen ist ja hat die Kirche immer so gegen den Pantheismus gekämpft, weil das haarscharf da dran liegt. Haarscharf. Es ist ganz schwer, das rauszuhalten. Nicht? Was heißt das eigentlich näher? Und das wird bis heute diskutiert. Zum Beispiel der Kollege Klaus Müller in Münster, der vertritt, da sagen die Kollegen, und mir kommt es eigentlich auch so vor, der vertritt eigentlich einen Pantheismus und sagt, oh, das müssen wir wieder stark machen. Und da finde ich, der geht zu weit. Nicht? Das müssen wir jetzt nicht erörtern, weil wir machen ja nicht Theologie, sondern eigentlich bin ich ja bei dem Lewis, nicht? Der hier den Leuten erklärt, was Trinität heißt. Und ich ergänze das, weil das hat er natürlich in seinem Radiovortrag auch nicht gesagt, sondern benutze ich jetzt die Gelegenheit, das einfach nochmal zu verdeutlichen. Also was meint Rana, wenn er sagt, ungeschaffene Gnade, die wirkliche Gegenwart des dreifaltigen Gottes in seinem Leben, in jedem von uns? Das ist der Punkt, dass der hineingehört. Und deswegen läuft es auch in einer anderen Predigt bei Lewis genau auf diesen Punkt hinaus. Das ist ein wichtiger Punkt, wo über das Gewicht der Herrlichkeit gesprochen, eine berühmte Predigt von ihm, die er in Oxford gehalten hat, in der Marienkirche dort. The weight of glory, das Gewicht der Herrlichkeit. wo er das also versucht deutlich zu machen, was das eigentlich heißt, dass Gott in uns gegenwärtig ist. Also dass wir also wirklich in Gott anderen begegnen oder so, statt dass das bloß eben so ein Zustand ist, der durch seine Nähe, das gibt es auch nochmal, das verändert mich und das ist dann mein Akzidenz, das gibt es ja. Aber hier geht es über das Akzidenz hinaus, obendrein diese Gegenwart dessen, zu dem ich ein anderer bin, er zu mir nicht, aber ich zu ihm ein anderer. Und zu Jesus, insofern er ein Mensch ist, bin ich natürlich, ist er auch ein anderer zu mir als Mensch im Gegenüber, nicht? Aber der Vater und vor allen Dingen der Geist, also vom Geist sage ich jetzt eben, der ist nicht bloß uns geschenkt, das ist er schon mal, er ist geschenkt, ausgegossen, davon ist immer die Rede, aber er kommt auch selber und er gehört eben zu Vater und Sohn, denn Gott sind diese, ist die Dreieinigkeit. Und deswegen kann er nicht darin aufgehen zu sagen, er ist so das oberste Geschenk oder so ähnlich. Geschenkt sind alle, der Sohn, der Vater schenkt uns den Sohn zum Bruder und der Bruder schenkt uns den Gott als seinen Vater und unseren Vater, deswegen hat er uns das Vaterunser gelehrt, wo das gesagt werden darf. Und im Geist tun wir das, deswegen schreibt der Paulus, Christus, einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr, und dann sagt er sofort dahinter, das kann man aber nur sagen im Heiligen Geist, weil das von außen nicht zu sehen ist. Vom Außen müssten die Leute sich eigentlich darauf einlassen, auf diese Widersprüche, von denen ich schon geredet habe. Einmal ein toller Lehrer, andererseits einer, der da Sünden vergibt und behauptet, gründe dich ganz auf mich. Und deswegen sagt der Louis, du kannst nicht herablassend ihn einen großen Lehrer nennen. Entweder spuck ihn an oder schmeiß ihn weg oder fall vor ihm nieder. Aber du kannst nicht sagen, ein toller Lehrer. Das hat er wiederholt so gesagt und die Leute begehren dann natürlich immer auf und sagen, nein, nein, das ist ja völlig überstiegen, wir bleiben dabei, dass er Lehrer ist, nicht? Aber dann muss man um den Preis einen Haufen Texte streichen. Nicht? Das ist tatsächlich so. Natürlich, viele Leute reden darüber auch gar nicht, selbst wenn sie es selber also wüssten oder lassen sich da gar nicht ran, weil sie sagen, nein, nein, ich will lieber Christ sein, das ist alles so kompliziert, wenn man da jetzt da weggeht oder austritt oder sonst wie. Also denkt man besser nicht drüber nach. Ne? Aber eigentlich müsste man drüber nachdenken und dann ist es tatsächlich entweder dieses Ärgernis oder dieses Überwältigtwerden davon. Das ist es. Und deswegen gefallen mir natürlich die Leute besser, die dann schreien und sagen, das geht so nicht und das kann man doch nicht in Wirklichkeit sagen oder so ähnlich. Dann gefällt mir unter der Rücksicht dann so ein Buch besser vom Flasch, wo der schreibt, warum er nicht mehr Christ ist. Während dann so einer, der König sagt, nein, nein, ich bin Christ und bin eigentlich sogar besser als der Papst, nicht? Aber Gott ist, Jesus ist natürlich nicht Gott, sondern er ist für mich ein wichtiger Mensch. Das andere ist ja griechisch, das geht ja gar nicht. Also das ist halt die Situation, in der wir da stehen. Und das ist das, wo der Louis eben auch so lange gebraucht hat auf den Weg hin. Nicht? Und sein Weg ging, dass er sagt, erstmal taucht das in allen möglichen Mythen auf, dass Gott auftaucht. Und dann hat er irgendwann begriffen, Mythen können auch wahr sein. Es gibt also, Mythen sind nicht bloß, wie da der Neuplatoniker Sallustios gesagt hat, das ist immer und war nie. Das ist eine berühmte Mythos-Definition. Nicht? Also es beschreibt etwas wie eine Metapher, wie ein Symbol. Es ist immer irgendwie eine Wirklichkeit, eben wie bei einer Metapher, so wie wenn ich sage, Achill ist ein Löwe oder so etwas. Nicht? Aber natürlich war der Achill nie ein Löwe. Und so werden Mythen sonst so genannt. Nein, das sind Erzählungen und irgendwas ist natürlich dran. Aber nein, sagt er, es gibt auch Mythen, die wahr werden. Und dass er da eben durchgestoßen ist und sagt, im Kern muss sowas also gefunden werden, dass Mythen wahr sind, dass das nicht alles bloß Metaphern sind. Metaphern von Metaphern, das ist so ähnlich wie heute diese eine Sorte von Hirnforschern, die immer sagen, das Ich ist eine Illusion. Und dann sage ich, ja, und Sie? Ja, der, ich bin auch eine Illusion. Sage ich, ja, und wer hat die Illusion? Das ist ja das große Problem, nicht? Also deswegen müsste man gucken, irgendwo muss ich, Wittgenstein würde sagen, muss der Spaten mal umkehren, weil er unter dem Sand auf den Stein trifft. Und das wäre sowas. Muss ja niemand Christ sein. Aber das ist eben das, was die im Kern behaupten. Während heute sagt man, Christ sein heißt, wer zum anständig ist. Und das finde ich unanständig gegenüber jedem Nichtchristen. Und deswegen meine ich, geht das nicht. dass man da schauen musste. Also sagt er, in uns Menschen steckt also da hier etwas drin, was wir eigentlich gar nicht wollen und wonach wir nur in unseren Augenblicken von Gnade verlangen. Wer will schon sowas sein? Wer will da so unmittelbar mit Gott zu tun haben? Das ist ja nicht ungefährlich, wenn man das im Alten Testament liest, nicht wie die Bundeslade da unterwegs war mit dem Ochsenkarren und dann kommen die an so ein Loch und dann rutscht der so ab und dann will der Uriah will also da die Bundeslade festhalten, prompt fällt er tot um. Und deswegen haben wir gesagt, Finger weg vom Heiligen. Man hält sich lieber an den normalen Alltag. Und dass man das also mitsieht und sieht, man ist hier bedroht und daher dieses tolle Bild vom Kierkegaard, dass er sagt, dass mit dem Christentum ist es eben so wie mit dem Tagelöhner, dem der Kaiser schreibt, seine Tochter will ihn heiraten. Und er rauft sich die Haare und sagt, was soll ich mit einer Prinzessin? Die Grete von nebenan und zwei Kühe, das reicht's. Und so genügt uns auch alles Mögliche. Nein, warum muss denn das sein? Und vor allen Dingen, wenn man es nicht will, kommt man gleich in die Hölle. Das ist ja nochmal ärgerlich, nicht? Das ist so mit den Einladungen. Das steht ja im Neuen Testament selber. Das sagt, eine Einladung kommt zur Hochzeit. Wenn die nicht kommen, kriegt er die Wut, nicht? Und das ist doch ungehörig. Nicht? Könnte man doch so sagen. Aber so steht es da, nicht? Also das muss man wirklich mitsehen, deswegen muss man da auch Verständnis haben, dass Leute, die das von außen angucken, da einen anderen Blick haben. Genau wie beim Kreuz. Also ich verstehe schon gut, dass Leute sich da wundern, was die da ins Kinderzimmer hängen, also ein Mann da angenagelt, nicht? Wenn die Katholiken haben das einfach so, alle, und die Damen haben es um Hals und die Bischöfe in Gold, nicht? Und alle laufen so einfach so mit dem Kreuz rum und denken sich nichts dabei und irgendeiner sagt, das kann doch nicht sein, nicht? Von einer Todesart, wo der Cicero sagt, die darf in Gegenwart eines Römers noch nicht mal angesprochen werden, hat dann einer seiner Gerichtsreden gesagt. Es darf noch nicht mal erwähnt werden, das Wort, in Gegenwart eines römischen Bürgers, weil das so eine scheußliche Sklavenhinrichtung war. Deswegen hat es ja auch so lange gedauert. Das erste Bild, was wir da haben am Kreuz, das wir heute noch haben, das ist an der Tür in Santa Sabina in Rom, das ist 5. Jahrhundert. Und dann steht er noch so davor. Dahinter ist so das Kreuz und er steht so da. Nicht? Was es schon vorher gab, 5. Jahrhundert, ist das Kreuz als solches alleine mit Edelsteinen drauf oder so. Aber der Mann am Kreuz, das hat wirklich lange gedauert von dort her eben. Und inzwischen hat man sich da so dran gewöhnt. Und sowas nennt die Tradition Fremdprophetie. Dass die Leute das selber nicht mehr merken, weil man einfach so drin lebt. Und dass einem dieses Ärgernis begegnen muss von außen her. Und dass man die verstehen muss da. Klar haben wir dann, um Religionsfreiheit zu kämpfen und so, das ist ein zweiter Schritt. Aber erstmal kann man wirklich verstehen, dass das eigentlich eine merkwürdige Sache ist. Wenn das eben fremd wird. Ich habe tatsächlich, das ist jetzt schon mehr als 20 Jahre her, dass ich zweimal erlebt habe, dass eben da ein Kind fragte, dass im Museum war das so, was das denn da ist mit dem Mann da so am Ding, und wo dann die Mutter sagte, ja, da müssen wir den Vater fragen, der ist im Moment nicht da. Und dann hat es mir nochmal ein Bischof erzählt, dass er das erlebt hat, da in Baden-Württemberg auf dem Berg, oben am Gipfelkreuz. Dass jemand fragte, was ist denn das da jetzt oder so. Und auch so, ja, weiß ich nicht. Also das kriegen wir natürlich bei uns noch stärker, das ist klar, nicht? Dass man das einfach mitsehen muss. Aber so, die christliche Tradition hat sich da so dran gewöhnt, von Kindesbeinen an, dass da nichts bei denkt, nicht? Und da sollten wir schon ein bisschen mit was denken. Und das würde dann eben auch den Heiligen Geist betreffen, nicht? Was ist der? Also nicht bloß, wenn der Vater nicht gemalt würde, so wie in den ersten 3 Jahrhunderten, da hat man dann nur eine Hand gemalt. Oder zum Beispiel nur ein Dreieck. Oder man hat nur die 4 Buchstaben genommen. Oder die 4 Buchstaben in einem Dreieck oder so ähnlich. So zum Beispiel in der Grazkirche in Wien. Da kommt es oben, ist also dann in einem gelben Fenster, ist also dann so ein Dreieck und da stehen dann nochmal die 4 Buchstaben drin, wo wir Yahweh sagen. Wissen wir ja nicht, ob das richtig ist, nicht? Dass das war. Und dann kommt eben dieser Durchbruch um 1000, dass man jetzt anfängt, den Vater ganz zu malen, gestützt vor allen Dingen auf dem Psalm 110, es sprach der Herr zu meinem Herrn. Und dann wird eben werden dann gemalt und zuerst sind sie dann nochmal gleich gemalt. Und dann wird der eine alt gemalt und der andere jung gemalt. Und das ist das, was wir heute haben. Während ich finde, wenn, sollte man eben diesen hinreißenden Rubeljow aufhängen. Der hängt doch bei uns zu Hause dann da in der Ecke, wo wir essen. Denn das sind deutlich Engel mit ihren Flügeln und mit ihrem Stab. Das sind jetzt nicht die göttlichen Personen, sondern die stehen für die göttlichen Personen. Nicht? Da wird das wirklich deutlich, in diesem berühmten Bild, wo man sich dann streiten kann, wer ist. Nicht? Das kann man doch gucken, ich glaube, es ist ziemlich deutlich, dass also links der Vater ist, das kann gar nicht anders sein, auf den schauen die hin und von dort her geht die Bewegung aus oder so, das kann man dann schon gucken. Aber das ist so deutlich, dass hier jetzt deutlich nicht der Vater gemalt wird oder der Sohn, sondern diese drei Engel, die auch also gleich alt aussehen und ganz gleich aussehen, die einfach für diese Gestalten eintreten. Wenn bei uns, das nennt man ja den Gnadenstuhl, das war der Name, den Luther diese Sache gegeben hat, da haben wir eben dann genau diesen Problem mit dem Gefälle drin, was auch ein Problem für Hegel war. Nicht? Der sagte ja, die ägyptische Kunst, die malt Bilder. Da gibt es ja auch die tiergestaltigen Götter, den Falkenkopf, Köpfchen Horus, nicht? Und so die anderen auch, die es dort gibt. Und dann kommt in der Mitte die griechische Kunst, da ist der Mensch der Höhepunkt, der Zeus, die Athene, nicht? Also der Mensch ist da, das Bild. Und dann kommt, nennt ihr das dritte, nennt dann die romantische Kunst, da ist eigentlich die bildende Kunst vorbei und da ist jetzt der Höhepunkt, die Wortkunst. Das Erzählen, das Sprechen. Und damit hat sich dann die Kunst schon fast in die Religion aufgehoben. Da gehört dann dieser berühmte Satz hin von ihm, dass die Kunst nach ihrem Höchsten ein Vergangenes für uns ist. Das heißt nicht, wie man so abgekürzt lesen kann, die Kunst wäre am Ende. Das ist einfach falsch. Sondern er will sagen, wir knien uns, wir verehren die Bilder nicht mehr, sagt er. So wie eben der Zeus da oder die Athene. Die Götterbilder, die gibt es nicht mehr, sondern davon wird erzählt, das ist jetzt entzogen in die Unsichtbarkeit. Aber dann fangen die da an zu malen und er spricht dann immer vom Bild mit Maria und dem Kind oder so, und nicht, dass das dann so Darstellungen sind, die gehen ja auch. Aber da ist ja auch lange darüber diskutiert worden, ob man das überhaupt darf. Aber es war klar, dass man den Vater an sich nicht malen darf. Und die Sixtina ist für mich das deutlichste Beispiel. Schauen Sie sich das nochmal an, von diesem älteren Herrn, der da die Sonne und die Sterne rollt und wie der auf dem einen Bild Ihnen seinen Hinterteil entgegenstreckt. Da muss man kein Jude und kein Muslim sein, um zu sagen, sowas geht doch nicht. Großartige Malerei, aber das ist doch unmöglich. Nicht, weil er da von hinten gemalt wird und schiebt so nach vorne, also weg, so die Sonne. Das verstehe ich schon gut, dass da die Leute, und der Levinas hat gesagt, ja, also, dass man sowas macht, das geht eben zurück, eben entweder auf den Zeus des Phidias, sagt er, dass man so von Gott so redet, oder eben auf Michelangelo, gestützt von den Päpsten. Und sicher ist das für viele Leute ein Anfang, ich weiß nicht, wer von Ihnen gelesen hat, zum Beispiel C.G. Jung, der das ja schildert, dass er als in der Pubertät dann so Visionen hatte, dass Gott von oben herunter defäziert auf eine Kirche. So aus diesem ganzen Problem mit seinem Vater und Vatergott und allem oder so zusammen. Das sind dann die Schritte, die dabei rauskommen. Wenn ich das in dieser Form vergegenständliche und fasse. Nur ist nicht jeder so offenherzig und schreibt das da so rein, dass man es hinterher lesen kann in seinen Büchern, nicht? Oder kriegen es auch gar nicht so mit unmittelbar. Also gucken, wo bleibt das, wo steckt das bei uns verdeckterweise oder anders drin, oder man lässt es auch liegen. Nicht? Aber ich meine nur, dass man das mitsehen muss, wo halte ich das fest, diese wirkliche Vaterschaft des Vaters in seiner unsichtbaren Macht, die darstellt. Und dann ist der Sohn die Offenbarung. Und deswegen kann der Sohn ja auch sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der hat ja nicht gesagt, nachdem er mich gesehen hat, wisst ihr jetzt, wie ungefähr auch mein Papa aussieht. Gerade nicht. Wer mich gesehen hat, hat ihn gesehen. Und das kann ja nur wahr sein, wenn der Vater unsichtbar ist. Die Sätze gehören zusammen. Das heißt, Gott hat nur ein Gesicht. Und das ist der Sohn.
Wo ist jetzt nochmal der Heilige Geist? Das ist ja das Ganze, wo kaum
irgendwas. Der trägt das. Der ist das, der uns das erlaubt und ermöglicht. In dieser Kraft können wir es. Also ich meine so, Gott stand vor dem Problem, dass er ein göttliches Wort an den Menschen sagt. wie soll ein Gotteswort beim Menschen ankommen können? So fängt ja das Johannesevangelium an. Das Licht leuchtet in die Finsternis und natürlich kann die Finsternis das nicht begreifen. Was ist nämlich, wenn es dunkel ist und das Licht geht an? Es blendet uns. Was heißt blenden? Es macht uns blind. Das kann man ja gar nicht sehen. Wie soll also ein göttliches Wort beim Menschen ankommen, wenn dann nicht erstmal ein göttliches Ohr da in uns geschaffen wird? Und das ist, behaupte ich, der Geist. Und es gibt so einen Text für die Augen. Also im Epheserbrief heißt es, Gott erleuchte die Augen eures Herzens. Das finde ich schon einen wunderschönen Ausdruck. Und ein junger Jesuit, ein Französischer, der leider schon im Ersten Weltkrieg zu früh gefallen ist, der hat ein Buch über die Augen des Glaubens geschrieben. Wo der Glaube ja eigentlich das Hören ist. Nicht? Aber er hat extra ein Auge des Glaubens, weil eben man damit auf dieses Hören hin sieht, also das hinkommt. Und so, also gut, wo kommt dieses Ohr her? Und ich sage, darauf sind wir alle angewiesen. Also wir hören Gottes, die Christen also hören Gottes Wort. Und dann kommt es darauf an, dass dieses Wort in uns Fleisch wird, in unserem Denken, Reden und Handeln. Und der uns das ermöglicht, dass das Wort ankommt und dass es Fleisch wird, das nenne ich den Geist in Gott. Sie können es auch so nennen, wie das so geistige Lehrer getan haben. Der Vater ist Gott über uns und der Sohn ist Gott mit uns oder neben uns und der Geist ist Gott in uns. Und über uns und in uns, das sind ja die, nach Guardini, die beiden großen entscheidenden Pole unseres Geistes. Nicht oben und unten. Unten, das heißt Hölle oder so etwas, Verlorenheit. Oben und innen. Bei Augustinus heißt es in diesem herrlichen Satz, Gott ist höher als unser Höchstes und innerer als unser Innerstes. Er ist nicht unser Innerstes. Er ist innerer als unser Innerstes. Das heißt, wir haben auch nach innen eine Grenze. Wer in sich hineinfragt, das können Sie ja mal probieren, versucht in sich hineinzukommen, Sie kommen nicht wirklich bei sich an. Sondern Sie kommen innen an eine Grenze und die geistlichen Lehrer nennen das die innere Wüste. Da muss man nochmal aufpassen, da laufen die Schakale rum und die Dämonen oder so, das ist alles nicht so ohne. Deswegen soll man sowas nicht alleine unternehmen, aber dass man dann nochmal in innen auch an eine Grenze kommt. Also höher als das Höchste, innerer als mein Innerstes. Er ist nicht mein Innerstes, er ist innerer als mein Innerstes, weil er ja ab extra oder ab intra auf mich zukommt. Wir sind andere zu ihm. Dass das hier nochmal mit hineingehört. Und diese Kraft, das zu können, das, also nur in der Kraft des Geistes, kann sein Wort in uns Fleisch werden, sagt also diese Tradition, und in einmaliger Weise bei Maria.
Dann ist das so etwas Ähnliches wie Gnade eigentlich.
So ist es. Ist Gnade, deswegen, ich komme wieder darauf zurück, vielen Dank, genau das ist es. Herr Klammer, das heißt ja dann extra ungeschaffene Gnade. Denn er ist ja nicht geschaffen. Dass ich ihn beherbergen darf, das ist die geschaffene Gnade. Und dass ich also dann, um diesen Ausdruck von Paulus aufzunehmen, ein Tempel sind, die von uns, die das sind, in der Gnade stehen, das wünsche ich ja jedem, dass sie dann Tempel des Göttlichen sind. Okay, aber nicht ich bin Gott. Nicht? Deswegen genau dieses, ich bin anders zu, aber er ist nicht anders als ich. Und dafür haben wir als Bestes gleich wirklich das Verhältnis von Selbst und Leib, wo das am sichtbarsten wird. Und deswegen geht das ja auch dann Plato schon so an, dass er sagt, dass Gott so etwas ist, also dass er so das Belebende oder die Seele nochmal ist oder so, auch in der Welt. Er ist das von woher des Guten. Gut sind wir schon, sollen wir auch selber sein, also in Grenzen. Aber er ist das woher meines Gutseinsollens. Das ist meine philosophische Definition. Also ich ersetze ja dieses Reden von causa sui, also Ursache seiner selbst, durch den Begriff, Gott ist das Woher meines unbedingt Gutseinsollens. Nur bin ich damit noch nicht fertig, denn das Ich soll ist etwas, was ich darf. Da kommen wir jetzt wieder nämlich in Konfessionsschwierigkeiten. Die Theologen der Reformation sagen, das Gesetz bedeutet, überführt mich meiner Ohnmacht und dass ich ein Sünder bin oder so etwas, das ist eher nur etwas, was mich niederdrückt. Und das Evangelium hebt mich wieder auf. Während ich sage, dass ich überhaupt noch gewürdigt werde, des Gebots zu sollen und gut sein zu sollen. Das ist für mich schon Evangelium. Also Gott könnte doch längst gesagt haben, der Splitter langt jetzt. Also und immer wieder dasselbe, jetzt soll er doch machen, was er will, der Idiot. Jeden Morgen sagt er wieder zu mir, sei gut. Das ist nur mit seiner Demut zu erklären. dass das bleibt. Und deswegen ist dieses Du sollst für mich schon ein Ausdruck von Evangelium. Also nicht erst, dass da erstmal das niederschlagende Gesetz ist und dann kommt das Evangelium, das mir die Kraft gibt, das zu tun oder so, sondern dass ich überhaupt noch des Du sollst gewürdigt werde. Dass er das nicht einfach gelassen hat. Das tue ich nochmal dazu, deswegen heißt meine Formel, das Wovon her meines unbedingt gut sein sollen dürfens. Ja, es ist ein Geschenk, dass er mich noch würdigt, dieses Gebots, ihn und die anderen und mich zu lieben. Es muss mir geboten werden, offenbar tue ich es nicht von selber, das ist genau die Schweinerei. Wer von uns will schon gerne sollen und noch dazu gut sein sollen, das heißt, man ist es noch nicht, nicht? Sonst müsste man es ja nicht sollen. Also das ist schon demütigend. Aber wenn man das geschluckt hat, die Kröte, dann sieht es auf einmal ganz anders aus, dass ich dieser merkwürdigen Situation gewürdigt werde. Dass er davon nicht ablässt, dass er dran bleibt. Und sowas, meine ich, müssten die Leute predigen, anstatt da so zu reden, dass wir da, also natürlich müssen auch die Flüchtlinge unterstützt werden, man muss da den Leuten in den Philippinen geholfen werden, aber als Christen müssten die davon reden, die Bischöfe, also zu den Feiertagen oder so. Und deswegen tue ich das jetzt hier ungeniert, also in diesem Zusammenhang mit dem Louis da jetzt. Ne? Weil ich meine, das müsste man einfach mal sagen. Wie man sich dazu stellt, ist ja eine andere Sache. Aber das ist die eigentliche, behaupte ich, die eigentliche Botschaft im Kern. Das ist das, was eigentlich gesagt wird und was meistens zu kurz kommt, weil man eben so greift, was so näher dran ist. Oder so etwas. Und jetzt ist die Zeit schon wieder rum. Vielen Dank. Und in 14 Tagen wollte ich nur sagen, mache ich dann noch mal weiter mit Louis über Schmerz und Freude bei ihm. Nicht? Aber das beendet, weil da hat er wirklich also großartige Dinge gesagt über den Schmerz und die Freude. Aber Sie hatten noch mal eine.
Ja, die Formel, die kann ich nicht mitschreiben.
Ach so, Gott ist das Wovon her meines unbedingt gut sein sollen dürfens. Immer so mit einem Minus dazwischen, nicht? Also das Wovon her meines unbedingt gut sein sollens und dann kommt aber vor dem S noch das Dürfens eingeschoben. Ich glaube, das ist, weniger sollte man nicht sagen bei diesem Wundergewissen, das wir in uns haben, was den Menschen ausmacht. Also das Dürfen. Dürfen. Das Woher meines unbedingt gut sein sollen dürfens. Und deswegen mache ich den Gottesbeweis mit Newman aus dem Gewissen, weil ich sage, die Welt ist natürlich auch auf Gott zurück. Aber dann kommt sofort die Frage, dann gibt es aber das Leid und das Unglück und das Böse und wie gehe ich damit um? Die Frage bleibt jetzt auch, aber die sieht anders aus, wenn ich weiß, gut sein ist toll. Gut sein sollen ist noch toller. Das Wovon her des Gut sein sollens, das ist das Gute in Person. Dann habe ich immer noch das Problem, wieso sieht es in der Welt so aus. Aber ich muss nicht damit anfangen und sagen, na vielleicht ist das Woher meines Gutseinsollens doch böse. Kann überhaupt nicht sein, wenn es das Woher meines Gutseinsollens ist. Und wer sich beschwert über die Welt, beschwert sich doch nicht im Namen seiner Magennerven, sondern doch im Namen, ja wessen? Na Gottes natürlich. Des Maßstabs der Wahrheit. Wo soll er den sonst hernehmen? Vielen Dank. Bis in 14 Tagen.